Ja, wir stehen doch gerade auf und singen gerade einmal das Lied 79. Gott ist allmächtig. Ja, Gott ist gross. Gott ist allmächtig. Glaubst du das? Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denkt nicht, dass etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, es ist wahrhaftig, Herr, du bist groß, du bist allmächtig. Und doch, Herr, sind wir oft auch so kleingläubig, oft gibt es im Alltag Situationen, wo wir lieber auch die Situation gern werden, selber in die Hand nehmen. Und ja, doch ist es da der Zweifel, der bei uns immer wieder aufflammt. Aber danke, wenn wir nicht zweifeln, Herr. Danke, gibst du uns Belehrung, danke, gibst du uns gern. Und ja, ohne Vorwurf auch, Herr. Ja, du siehst, dass wir es nötig haben, dass wir unter dein Wort kommen, dass wir einfach auch immer es nötig haben, von dir zu lernen, von dir erfasst zu werden auch. Danke, dürfen wir am heutigen Morgen zusammenkommen, dürfen wir dein Wort haben unter uns, dürfen wir Gemeinschaft haben miteinander, dürfen wir uns auch stärken in dir, Herr. So möchten wir dich bitten jetzt, dass du mit jedem Einzelnen heute Morgen bist, bei allem, was auch gewesen ist schon heute und einfach auch uns magst ruhig machen. Danke für den Morgen, den wir dürfen miteinander verbringen, Herr, den wir dürfen, ja, dir dienen, Herr, im heutigen Gottesdienst. Amen. Ich möchte gerne nochmal zwei Lieder singen. Das Lied 103. Herr, es ist wahr. Gut, sonst würden wir nochmal ein Lied singen. Passend auch zum ersten Advent singen wir doch das Lied 66. Freue dich, Welt. Ja, ich habe die Einleitung aus dem Jakobusbrief gelesen, Jakobus 1,5, wo es darum gegangen ist, dass wir sollen, wenn uns eine Weisheit mangelt, dass wir sollen von Gott erbitten, all das, was uns mangelt, und dass er gern gibt, ohne Vorwurf. Und wir sollen das erbitten und dabei nicht zweifeln. Ja, sehr berührende Geschichte auch aus dem Leben vom Herrn Jesus und der Jünger, lesen wir im Markus-Evangelium, Markus 9, wo es ebenfalls darum geht, dass ein Mensch ja, erkannt hat, dass er Mangel hat. Mangel an Weisheit. Und genau auch darum der Herr gebeten hat. Eine sehr berührende Geschichte habe ich gefunden. Markus 9, und ich lese ab Vers 14. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer er ihn angreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deine Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O, du ungläubiges Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach, von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Ja, Jesus hat doch gesagt zu dem Vater, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und der Vater hat ihm geantwortet, und zugleich rief der Vater des Knabens mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Ja, ich denke, das darf auch immer wieder unser Gebet sein. Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Ja, der unreine Geist ist ausgefahren. Und sogleich haben sie gesagt, er ist tot. Es hat nicht funktioniert. Aber nein, er ist aufgestanden. Und er ist lebendig, er war geheilt. Der Herr hat es vollmögen. Er hat es können. Wir singen nochmal zwei Lieder. Das Lied 112. Ich bin durch die Welt gegangen. Und nachher das Lied 214.
Ja, lass uns doch noch kurz beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier in deinem Namen versammelt sein dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du gegenwärtig bist, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du der Mensch gewordene Gott bist, der all seine Vorrechte beim Vater zurückließ. Der Mensch wurde in aller Schwachheit, um den Weg uns vorlegen zu können, den Weg des Wandels in der Niedrigkeit, in der Demut, im Gehorsam in allem zum Vater, zu seinem Wort, und der du alle Schuld der Welt, alle Sünde der Welt auf dich geladen hast, dir aufladen liest und so zum Fluch Gottes wurdest, damit du uns Errettung schaffen kannst, Herr. Wir danken dir für deine große Liebe. Wer kann mehr Liebe erweisen, als du gezeigt hast, Herr? Es ist unmöglich. Wir danken dir, dass du uns, die Menschen, so liebst, dass du dich selber gegeben hast, damit wir erlöst, errettet vor dem ewigen Tod werden können. Wir danken dir, du treuer Herr. Und danke auch, dass du uns auch informierst und aufzeigst, was vorhanden ist im Moment, was jetzt gerade passiert und was kommen wird. Und dass du es aufzeigst, was gewesen ist, so dass wir den Zusammenhang sehen, dass wir auch den gewaltigen Heilsplan Gottes immer besser erkennen können. Wir danken dir, Herr, und bitten jetzt, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, Herr. Jedes Wort von dir ist lebendig und kräftig und wirksam. Und es hat die Kraft, unsere Herzen zu bearbeiten, zu verändern, umzugestalten in dein Bild. Wir danken dir, dass wir dich haben dürfen, Jesus Christus, dich kennen dürfen. Amen. Wir dürfen weiterfahren in der Betrachtung der Ölbergrede des Herrn Jesus. Wir haben das letzte Mal etwas gesehen, wie diese drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, alle über die Ölbergrede ausführlich berichten, sie wiedergeben. Nicht bei jedem Evangelisten mit dem gleichen Schwerpunkt. Und doch, wenn man alles zusammennimmt, wie es eine Einheit wird, eine Klarheit wird. Und wir haben gesehen, dass die Zeitachse der Ölbergrede, es ist ja eine prophetische Rede, es ist reine Prophetie, dass die mit dem Moment, wo Jesus das weitergegeben hat, im Jahr 32 nach Christus, von da bis zu dem Moment sich zieht, wo er wiederkommen wird, als Messias, als Friedefürst, sichtbar für alle Menschen. Das ist die Zeitspanne, die diese Ölbergrede umfasst. Und wir wollen weiterfahren und einfach einige wichtige Punkte betonen, beleuchten. Wir haben das letzte Mal angefangen mit diesem Thema der Verführung. Das ist ein ganz zentrales Thema. Nicht nur in der Ölbergrede, auch sonst im Neuen Testament, in den Briefen, die Tatsache der Verführung, dass die Gläubigen gewarnt werden, aufgefordert werden, wachsam zu sein, nüchtern zu sein. Petrus schreibt, denn euer Feind, der Satan, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber wir haben den Schutz Gottes. Jederzeit können wir bei ihm Zuflucht finden. Satan kann nicht einfach wirken und handeln, wie es ihm passt. Er hat einen gewissen Freiraum von Gott zugelassen, schlussendlich zum Besten für uns, damit wir wachsen können in unserem Glauben, zunehmen können in unserer Festigkeit, im Vertrauen auf Gott. Und so, ja, wollen wir noch einmal dieses Thema beleuchten, der Verführung. Wir werden heute sehen, der Titel der Predigt heißt Verführung und Krieg. Verführung und Krieg, und diese beiden Dinge, Themen sind direkt miteinander gekoppelt, wie wir gleich sehen werden. Ich lese noch einmal aus Lukas 21, die Verse 8 und 9. Da sprach er: Habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende kommt nicht so bald. Wir sehen hier auf diesem Zeitstrahl, sind wir noch nicht dort in der wirklichen Endzeit, in der eigentlichen Endzeit, wenn diese Dinge passieren. Das will der Herr sagen. Wir sind heute an einer ganz anderen Stelle als die Jünger damals. Wir sagen mit voller Überzeugung, die Zeit ist nahe, das Ende ist nahe. Aber damals, als der Herr das den Jüngern predigte, warnte er sie, es wird eine lange Zeit geben. Und da stimmt das nicht, da trifft das nicht zu. Wenn jemand kommt und sagt, das Ende der Welt ist da, der Jesus kommt zurück, dann stimmte das nicht. Dann war das eine Verführung, ein Betrug, weil die Zeit noch nicht dort war. Und wir sehen hier, wie er diese zwei Punkte nennt. In einer langen Zeit, Generation um Generation für Christen wird das zutreffen. Habt Acht auf euch selbst, dass euch niemand verführt. Es gilt bis ans Ende der Zeit, diese Warnung. Und dann die zwei Dinge, und das zweite ist das der Kriege und der Unruhen. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Verführung bedeutet ja, jemandem etwas Falsches vorgaukeln. Es bedeutet betrügen, anlügen, um die Person in eine falsche Richtung zu bewegen und sie so, wenn möglich, zu schädigen oder gar umzubringen. Die Bibel sagt über Satan, dass er der Vater der Lüge ist. Das heißt, Lüge und Verführung, das ist die subtile, böswillig, destruktive Kraft in seinem Wesen, im Wesen Satans. Und der Herr Jesus hat im Johannesevangelium über ihn gesagt, Satan kann nur stehlen, töten und verderben. Und das charakterisiert die Tatsache sehr gut. Aber es muss uns bewusst sein, dass dieses Wesen, diese Eigenschaften des Feindes Gottes, Satans und des Feindes der Menschen, dieses Wesen trägt auch jeder Mensch seit dem Sündenfall in sich. Und dieses Wesen verführt die Menschen dazu, sich gegenseitig zu hassen, zu bekriegen und umzubringen. Das heißt, Kriege sind eine unvermeidliche Konsequenz der von Satan verdorbenen menschlichen Natur. Das ist unvermeidlich. Satan hat sein Wesen dem Menschen aufgedrückt, als er den Menschen verführte und er in Sünde fiel. Heute wird sehr viel gesprochen, viele Menschen realisieren, was läuft in dieser Welt, realisieren, wie da eine kleine Elite, diese Globalisten, alles dran setzen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, um alle Menschen zu kontrollieren, zu reduzieren, zu formen, transhumanistisch umzugestalten, um sie möglichst jederzeit und überall kontrollieren zu können. Und viele Menschen merken das und rufen sich gegenseitig auf, lasst uns aufstehen, lasst uns zur Wehr setzen, sehr verständlich und begreiflich. Aber wir können eines sicher sein, wenn all diese bösen Menschen oder diese kleine Gruppe von bösen Menschen weg wäre und nur noch die Menschen, wie man heute so schön sagt, guten Willens oder die Menschen, die ihr Herz auf dem rechten Fleck haben, auf der Erde zurückbleiben, wird in kürzester Zeit wieder Streit und Krieg sein auf dieser Erde. In kürzester Zeit. Es ist die unvermeidliche Konsequenz der Natur, des natürlichen Menschen, die durch die Sünde schwer geschädigt ist und das Wesen Satans in sich trägt. Und der Herr Jesus sagt im Prinzip hier im Vers 9 eben zu den Jüngern, seit der Mensch sich von Satan hat zur Sünde, zum Ungehorsam gegen Gott verführen lassen, hat es immer Kriege und Unruhen, also Streit gegeben. Und das wird auch in Zukunft so sein. Es gibt keinen Grund, dass ihr über solche Kriegsnachrichten erschreckt. Aber was meint der Herr genau mit nicht erschrecken? Denn jeder Krieg ist furchtbar schrecklich. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass jetzt das Ende des Zeitalters gekommen ist. weil die Jünger von Kriegen hören und sie sehen werden. Sondern es bedeutet, dass der allerletzte Zeitabschnitt vor seiner Wiederkunft als Messias und wahrer Friedefürst auf diese Welt, dass dieser Zeitabschnitt von den schrecklichsten Unruhen und Kriegen geprägt sein wird, die es je gab. Und wir wissen, dass diese Kriege beschrieben sind in der Bibel, im Propheten Daniel, in der Offenbarung. Auf der anderen Seite wird aber genau dieses in Anführungsstrichen unspektakuläre Thema Krieg den Beginn der eigentlichen Endzeit markieren. Oder wie wir das schon gesehen haben, den Beginn der Zeit der Wehen markieren. Und zwar wird es eine neue Dimension von Krieg sein, wie wir dann weiter im Vers 10 hier lesen werden. Eine neue Dimension von Krieg wird den eigentlichen Beginn der Endzeit markieren. Und diese neue Dimension von Krieg hat mit nichts anderem zu tun als mit der Tatsache der technischen Fortentwicklung. Der Tatsache der technischen Möglichkeiten. Daran sehen wir das verdorbene Wesen des Menschen. Die Fortschritte, die technischen Fortschritte wurden immer sofort zum Streiten, zum Bekriegen, zum noch effektiver andere Menschen schädigen und töten gebraucht. Immer. Und wenn diese technischen Möglichkeiten explodieren, dann wird eine neue Dimension von Krieg auf dieser Erde sein, wo Krieg doch seit Beginn der Menschheit immer und überall vorhanden war. Und das wird den Beginn der eigentlichen Endzeit markieren. Wir wissen, was gemeint ist dort in Vers 10, das Auftreten des Weltkrieges. Aber das ist noch nicht, bei weitem nicht der schrecklichste Krieg. Wir sehen das eben in der Offenbarung, auch in Propheten Daniel. Es ist so wichtig, sich bewusst zu machen, die eigentliche Ursache von Krieg ist immer die Sündhaftigkeit, die Bosheit des Menschen, seine Auflehnung gegen Gott, seine Anfälligkeit zu verführen und verführt zu werden zum Bösen, zum Egoismus, zur Gier und so weiter. Und so müssen wir uns noch einmal dem Thema Verführung zuwenden. Der Herr Jesus warnte seine damaligen Jünger und damit warnte er die Gläubigen aller folgenden Generationen vor der Verführung. Wenn wir zum Beispiel kurz den Parallelbericht in Matthäus aufschlagen, Matthäus 24, da sehen wir, dass in wenigen Versen der Herr mindestens dreimal vor der Verführung warnt. Matthäus 24, Vers 4, habt Acht, dass euch niemand verführt. Das ist die Parallelstelle zum Vers, den wir soeben in Lukas gelesen haben. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Und im Vers 11 dann. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und wiederum in Matthäus 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also, das Thema Verführung ist aktuell bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Satan bearbeitet zwar seit Adam und Eva alle Menschen mit seinen Methoden der Verführung, aber besonders bedrängt er die an Christus gläubig gewordenen Menschen. Wir wissen das, wir stehen in einem täglichen geistlichen Kampf. Aber Gott hat uns ausgerüstet, zu bestehen in diesem Kampf. Wenn wir an Epheser 6 denken, die Waffenrüstung. Darum ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Ich bin so dankbar für diesen Abschnitt. Nicht unsere Kraft, nicht unser Geschick, nicht uns gelingt es, denn die Angriffe, diese fiesen, listigen Angriffe des Feindes abzuwehren. Es ist schlussendlich die Kraft Gottes, denn es ist sein Heil, sein Schild, sein Schwert, das uns ermöglicht zu bestehen. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und die Verführung Satans zielt nicht nur darauf ab, Menschen sich zu gewinnen, die andere verführen. Die sagen, ich bin der Christus, ich bin der Messias, folgt mir nach und so weiter. Sondern seine Verführung zielt vor allem darauf ab, auf das Abweichen vom Wort Gottes, von der Bibel. Weil er weiß, wenn die Christen, die Gläubigen, abweichen vom Wort Gottes, dann ist ihre ganze Kraft dahin. Seine Verführung zielt darauf, die Gläubigen dazu zu bringen, nicht von heute auf morgen, langsam, schrittchenweise zuzulassen, dass das Wort Gottes nicht mehr ganz so ernst und so wörtlich genommen wird, wie es geschrieben steht. Und er probiert uns zur schrittweisen Anpassung an die Auslegung, unserer Auslegung an den Zeitgeist zu bringen. Dass wir die Bibel heute doch anders verstehen müssen. Nein, Gottes Wort ändert sich nicht um ein Pünktchen, sagt der Herr. Es ist immer dasselbe. Es bedeutet immer dasselbe. Das ist ja das Hauptwerk der modernen Theologie. Es geht genau in diese Richtung. Wir müssen die Bibel unsere Welt anpassen, das geht ja nicht mehr. Solche Moralvorstellungen, wie die Bibel sagt. Wir müssen es anpassen. Und genau das ist die Quintessenz der Verführung Satans. Weg vom Wort Gottes, weg von der Kraft des Kreuzes, wie Paulus es ausdrückt. Mehr sich anpassen dieser Welt. Das ist seine Tendenz, mehr und mehr an den weltförmigen Lebensstil sollen sich die Gläubigen anpassen. Ganz im Gegensatz zum Wort Gottes. Wir haben es letztes Mal gelesen aus dem ersten Johannesbrief. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn die Welt mit ihrer Augenlust, Fleischeslust, mit ihrem Hochmut, mit ihrem Stolz, sie vergeht. Nur wer den Willen Gottes tut, wie er in der Bibel festgehalten ist, der wird in Ewigkeit bleiben. Ist diese Stelle im 1. Johannesbrief. Wir wollen noch einige andere Beispiele aufschlagen, wo das Wort Gottes klar und deutlich warnt vor diesem graduellen Abweichen, vor diesem Abfall, zum Beispiel im 1. Timotheus 4. Vers 1 und 2, da steht: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, gekennzeichnet sind. Hier wird wieder die Betonung auf Menschen, die Satan als instrumentalisiert gelegt, die aktiv die Gläubigen verführen, weg vom Wort Gottes, weg vom ein für allemal überlieferten Glaubensgut, wie Judas das formuliert. Oder wenn wir den ersten Johannesbrief noch einmal aufschlagen, 1. Johannes, auch Kapitel 4, das wäre der ganze Abschnitt 1 bis 6 zu lesen. Ich lese einfach den Vers 1 und noch Vers 5 und 6. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und dann Vers 5, sie, also diese falschen Propheten, sie sind aus der Welt. Darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wenn Johannes da schreibt, wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns, dann nehmen wir das nicht für uns in Anspruch. Ich nehme das nicht für mich in Anspruch. Warum? Weil er ist ein Apostel. Er hat apostolische, neutestamentliche Lehre weitergegeben. Und wir müssen das richtig verstehen. Diese Lehre des Johannes oder des Paulus oder des Petrus oder des Judas oder des Jakobus oder des Evangelisten Lukas und so weiter. Diese Lehre ist aus Gott. Und wer Gott erkennt, der hört auf diese Lehre. Das ist gemeint. Der hört auf das Wort Gottes. Und wer nicht aus Gott ist, der wird nicht darauf hören. Der wird nicht gehorchen. Und daran erkennt man den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Predigt dieser Geist das Wort Gottes und die Nachfolge und den Gehorsam oder dieser Mensch? Oder tut er das Gegenteil oder predigt es vielleicht und selber geht er einen ganz anderen Weg, wandelt er völlig nach den Grundsätzen dieser Welt? Das ist hier gemeint. So wichtig und eine hilfreiche Unterscheidung, um zu sehen, wer ist echt, wer ist wirklich echt gläubig. Tut er das Wort Gottes? Dann können wir noch eine Seite weiter hinten blättern, im zweiten Brief des Apostels Johannes. Dort ist es ja nur ein Kapitel, das ist der Vers 9. Und da steht, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt oder in der Lehre der ganzen Bibel, könnten wir sagen. Der hat Gott nicht. Wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Eine eindrückliche, kurze, typisch johannitische Zusammenfassung der Tatsachen. Ganz schwarz auf weiß. Wer in der Lehre des Christus bleibt, und bleiben bedeutet natürlich danach handeln, danach tun, der hat den Vater und den Sohn. Wir wollen kurz einige Beispiele anschauen, wie sich das entwickelt hat in den Gemeinden, in Bezug auf das Festbleiben beim Wort Gottes, sich nicht verführen lassen und langsam davon abweichen. Da haben wir ja diese schöne Übersicht von 7 Gemeinden in den Sendschreiben in der Offenbarung. Nur ganz kurz wollen wir da sehen, wie denn die Situation war. Und es muss uns bewusst sein, wenn da als erstes die Gemeinde in Ephesus angesprochen wird. Johannes hat die Offenbarung ungefähr anfangs der 90er Jahre im ersten Jahrhundert geschrieben. 94, 96, so. Und Paulus war in Ephesus und es kam, und er predigte das Evangelium und es kam zur Gründung der Gemeinde in Ephesus etwa im Jahr, zu Beginn der 50er Jahre, 354 nach Christus. Also in der zweiten Generation, nach 40 Jahren, wird der Zustand dieser Gemeinden, das gilt ja fast für jede der 7 aufgezählten Gemeinden, beschrieben. Und da steht in Offenbarung 2, Vers 4 an Ephesus, nachdem viel Gutes aufgezählt worden war, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gemeint ist das ungeteilte Herz für Gott, für den Herrn Jesus. Die höchste, die oberste, die prioritäre Liebe gehört Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit all deiner Kraft. Das ist die erste Liebe. Und hier steht, trotz all den guten Werken der Epheser, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Langsam abgewichen. Und das ist sehr schwerwiegend. Im Vers 5 steht, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Was bedeutet es, wenn etwas anderes an der ersten Stelle ist in meinem Leben als Gott? Es bedeutet, ich huldige einem falschen Gott. Etwas anderes ist mir wichtiger. Ich betreibe Götzendienst. Nichts anderes als das bedeutet das. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Es ist jederzeit möglich, Buße zu tun, umzukehren. Für mich, Gott sei Dank, ich darf immer wieder Buße tun, bekennen und er vergibt mir. Und das gilt genauso für jedes von uns. Oder dann im Kapitel 2, Vers 14 und 15 im Sendschreiben an Pergamos. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Dieser Bileam, dieser komische Prophet, hat aktiv dafür gesorgt, dass die Kinder Israels, das Volk, verführt wurde zur Sünde, zu Götzendienst und zu Unzucht. Das ist die Lehre Bileams. Und auf die eine oder andere Art war die in der Gemeinde in Pergamos vorhanden, diese falsche Lehre. Oder auch die falsche Lehre der Nikolaiten, die sich über die Geschwister, die Brüder und Schwestern erhoben haben und gesagt haben, wir machen eine Hierarchie, was schlussendlich in vollem Ausdruck im Papsttum geendet ist. Wir machen eine Hierarchie. Es gibt die Kleriker und es gibt das normale Volk. Und das normale Volk darf nicht einmal die Bibel lesen. Eine schwere Verirrung, eine bösartige Falschlehre. Denn das Neue Testament lehrt das allgemeine Priestertum jedes einzelnen Gläubigen. Es ist keiner höher als der andere. Es hat sich keiner über die anderen hinwegzusetzen und als Mittler zwischen ihnen und Gott aufzutreten. Es gibt nur einen Mittler, das ist der Mensch Jesus Christus, sagt Paulus dem Timotheus. Und dann sehen wir das auch in Kapitel 3, also auch im Sendschreiben an Thyatira, das wollen wir jetzt überspringen, aber auch an Sardes Kapitel 3. Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Und jetzt dieses schreckliche Urteil. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Geistlich tot. Da ist tatsächlich eine gewaltige Abweichung passiert. Nur noch äußere Hülse, äußere Frömmigkeit. Aber innerlich, geistlich tot. Ein erschütterndes Urteil über die Gemeinde von Sardes. Und dann natürlich als Höhepunkt Laodicea, wo der Herr überhaupt kein echtes geistliches Leben, keinerlei Anzeichen findet, wo alles nur noch äußerliche Frömmigkeit ist. Weder warm noch kalt, lauwarm. Und er sagt, es ist mir ein Gräuel, ich speie dich aus meinem Mund. Wir verstehen, warum der Herr so deutlich und auch die Apostel so deutlich vor der Verführung warnen, vor dem Abweichen vom Wort Gottes. Einerseits gilt diese eindringliche Warnung für alle Generationen von Christen bis zu seiner Wiederkunft. Andererseits wird das Neue Testament in den Briefen noch etwas weiteres zum Thema Verführung enthüllen. Etwas sehr Wichtiges, es betrifft uns ganz direkt. Und zwar, dass diese finstere satanische Kraft der Verführung kurz vor dem Auftreten des Antichristus massiv zunehmen wird und den Höhepunkt erreichen wird während der Herrschaft des Antichristen. Diese böswillig destruktive Kraft der Verführung. Das Neue Testament macht klar, dass dieser konstante Verführungsdruck auf die Gläubigen zu einem großen endzeitlichen Abfall vom Glauben führen wird. Prophetisch deutlich vorausgesagt, 1. Timotheus 4, wir haben es schon gelesen, aber auch 2. Timotheus 3, Vers 13, die bösen Menschen und die Verführer, sie werden immer zunehmen und ihre Werke und verführen und sich verführen lassen. Es wird zunehmen, schreibt Paulus dem Timotheus. Oder wie wir die vielleicht wichtigste und eindrücklichste Stelle, die wir heute noch einmal anschauen werden, ist 2. Thessalonicher 2. Und gerade auch in dieser Stelle, 2. Thessalonicher 2, macht das Neue Testament klar, dass Gott diese Kraft der Verführung zulassen wird. Paulus schreibt sogar, er sendet sie, diese Kraft der Verführung, die von Satan und vom Antichristen ausgeht, um die Gläubigen, das heißt die Gemeinden, zu prüfen, die Herzen zu offenbaren. Und Petrus schreibt ja, die bekannte Aussage, das Gericht Gottes muss zuerst bei uns, am Haus Gottes, also an den Gemeinden, beginnen. Das Gericht zur Läuterung, zur Reinigung, zur Prüfung, zum Trennen von echt und unecht. Und eben, wir wollen 2. Thessalonicher 2 aufschlagen. Es wird in dieser Stelle, Vers 1 bis 12, dieser endzeitliche Ablauf, auch der Zunahme der Verführungskraft, besonders deutlich vorausgesagt. Es wird vorausgesagt oder dargelegt, die Tatsache des Verführungsdruckes auf die Gläubigen zu allen Zeiten. Dann wird vorausgesagt, die von Gott zugelassene Zunahme der Verführungskraft. Und es wird vorausgesagt, der große Abfall, der auftreten wird. Und wir wissen, es ist der Abfall von der Wahrheit, vom Wort Gottes. Und es wird geschildert, vorausgesagt, das Auftreten des Antichristus. Und das ist alles zusammen verhängt. Vom Verführungsdruck, Zunahme der Verführungskraft, Abfall vom Wort Gottes und dann das Auftreten des Antichristus in der Trübsalszeit. Dieser Bibelabschnitt beschreibt also den geistlichen Zustand auf der Erde kurz vor und während der Trübsalszeit, also den letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und es ist damit unsere Zeit. Es ist unsere Zeit. Und in den ersten Versen wird gesagt, wenn die Trübsalszeit da sein wird, wird auch der Tag des Herrn oder des Christus da sein auf dieser Erde. Und die Thessaloniker wurden von Paulus ja ausführlich darüber belehrt, dass vor dem Tag des Christus, also vor dem Zorn Gottes über diese Welt, die Gläubigen von der Erde weggenommen werden, entrückt werden und mit ihrem Herrn Jesus Christus zusammengeführt werden. Im 1. Thessalonicher Brief, so eindrücklich beschrieben, Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Und nun war es so, dass die Thessaloniker einerseits um ihres Glaubens willen heftig verfolgt und drangsaliert wurden. Das kommt im Kapitel 1 vom 2. Thessalonicher Brief zum Ausdruck. Und andererseits wurden sie von falschen Lehren verführt, zu glauben, der Tag des Christus sei jetzt schon da. Ausdruck davon sei die überaus starke Bedrängnis, die sie erleben würden. Und diese falsche Lehre, ein falscher Brief, sagt Paulus, von einem falschen Geist, von einem falschen Propheten, dies hatte die Thessalonicher zutiefst erschüttert und in Schrecken versetzt. Warum? Weil sie ja in dem Fall nicht mitentrückt worden waren. Wir wollen lesen 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 3a. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Doppelpunkt. Lasst euch nicht so schnell verführen. Ich möchte nur darauf hinweisen, hier ist nicht die sichtbare Wiederkunft auf die Erde, wo alle Menschen den Herrn sehen werden, gemeint, sondern das Kommen des Herrn bis in die Wolken, wie er es im 1. Thessalonicher 4 beschreibt, um die Gemeinde zu entrücken, um die Gläubigen zu entrücken. Auch die verstorbenen Gläubigen werden aus ihren Gräbern hervorgehen und ihre Leiber werden umgewandelt in den Auferstehungsleib und so mit dem Herrn zusammengeführt werden. Das meint er hier, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus und unserer Zusammenführung mit ihm. Von der Entrückung schreibt er. weil sie eben so verunsichert waren. Wir haben offenbar die Entrückung verpasst, weil schon der Tag des Herrn da ist. Und dann sagt er ihnen eben im Vers 2, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, durch eine falsche Prophetie bedeutet das, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Bevor der Tag des Christus, also die Trübsalzeit, da sein wird, wird zuerst der große endzeitliche Abfall vom biblischen Glauben eintreten. Und in der Folge wird der Antichristus auf die Bühne treten, offenbar werden vor dieser Welt. Und wir wissen genau, dass dieser Abfall vom biblischen Glauben längst begonnen hat. Und wir sind Zeugen davon. Vor ungefähr 100 Jahren etwas mehr, in dieser großen Erweckungsbewegung, wo viele Menschen zum wahren biblischen Glauben gekommen sind und erkannt haben, wir müssen herausgehen aus den Staatskirchen, die nur noch religiöse Hülsen sind und die das Wort Gottes derart verlassen haben. Und es war die Zeit, wo die vielen, vielen Freikirchen gegründet wurden, wo sich Gläubige zum Wort Gottes versammelt wurden, verpflichteten, dem Wort Gottes treu zu sein, in ihrem Glauben und in ihrem Leben und Wandel. Und die allermeisten dieser Freikirchen existieren heute noch. Und die allermeisten sind weit abgewichen von dem biblischen Glauben. Diejenigen, die es wissen mussten, die Bibel hatten, die Bibel lasen, übersetzten, verbreiteten, die alles wussten, wo stehen sie heute? Sie sind weiter weg vom wahren Evangelium als vor 100 Jahren die Staatskirchen, ist meine Überzeugung. Und es gibt einen kleinen Überrest. Und jede Generation muss wieder neu für den biblischen Glauben kämpfen und entdecken, dass es nur die Bibel, nur die Schrift, nur durch den Glauben kommt, dass wir mit Gott in Verbindung sein können und dass wir ihm treu sein wollen. Dieser Abfall vollzieht sich vor unseren Augen. Es ist überaus traurig. Ich beschäftige mich ja viel damit, habe mich viel mit diesen Strömungen beschäftigt. Und es ist überaus traurig. Aber wir wollen umso mehr uns verpflichten, am Wort Gottes festzuhalten, wenn er die Kraft dazu gibt. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen seine Gnade, seine Kraft. Wir sind nicht besser. Wenn er nicht Gnade gibt, könnten wir jederzeit sofort umfallen, abweichen. Ich lese weiter im 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, sind alles verschiedene Ausdrücke für den Antichristus, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und als ein Gott sich anbeten lässt. Es steht hier, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Der Antichrist wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben können. Es wird ihm gelingen. Warum? weil Satan selber ihm seine Kraft und Vollmacht überträgt. Werden wir gleich lesen, unten im Vers 9. Oder wir lesen es in Offenbarung 13. Tier aus dem Meer. Und Satan selbst gibt ihm seine Vollmacht und seine Kraft. Und der Höhepunkt des Frevels des Antichristen wird sein, dass er sich in den für Gott erbauten Tempel setzt, um sich von der ganzen Welt als Gott verehren zu lassen. Die Offenbarung gibt uns ja nähere Informationen dazu, wie das sein wird. Paulus hatte die Thessaloniker über den genauen zeitlichen Ablauf dieser Ereignisse schon ausgiebig belehrt. Das sagt er in Vers 5. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Wir sehen also bisher in diesem Abschnitt das Entscheidende, um sagen zu können, der Tag des Christus ist da. Oder die Trübsalzeit ist da, diese letzten 7 Jahre. Der Zorn Gottes über die Welt, der hat begonnen. Das Entscheidende, um sagen zu können, das ist jetzt so, ist, dass der Antichristus offenbart ist. Der Welt bekannt ist. Ist das heute der Fall? Nein. Nein. Er ist noch verborgen. Offenbar wäre er schon längst öffentlich aufgetreten, wenn er nicht von einem gewissen Umstand zurückgehalten würde. Lesen wir in Vers 6. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er, der Mensch der Sünde oder der Antichristus, geoffenbart werde zu seiner Zeit. Ihr wisst, was noch zurückhält. Und Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, wir haben es schon kurz betrachtet. Ich bin tief überzeugt, dass damit das in Daniel 7 beschriebene vierte Tier gemeint ist. Das jetzt sein Wesen entfaltet, sein Angesicht enthüllt für diese Welt. Es ist schon längst am Wirken, über Jahrhunderte schon am Wirken, am Vorbereiten dieses vierte Tier. Es ist dieses vierte Tier gemeint mit dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und alles, was mit diesem Regime, es ist ja ein Regime. Alle vier Tiere bedeuten ein Reich, ein Regime. Alles, was mit diesem Regime zusammenhängt. Und dieses vierte Tier war schon bekannt und wirksam zur Zeit des Paulus. Denn er schreibt es ja hier. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Aber dieses, was noch nicht bekannt war, und darum ist es ein Geheimnis, das vierte Tier war schon im Alten Testament bekannt. Das macht es nicht zu einem Geheimnis. Wir wissen, wenn Paulus von einem Geheimnis spricht im Neuen Testament, meint er damit immer eine Tatsache, die im Alten Testament noch nicht bekannt war und jetzt im Neuen Testament offenbar geworden ist. Das vierte Tier war schon bekannt, war schon Daniel bekannt. Er beschreibt es. Aber was nicht bekannt war, dass dieses vierte Tier so lange sich im Hintergrund des Weltgeschehens wird halten können. Und auch der Antichrist, der unmittelbar aus diesem vierten Tier aufsteigt, war noch nicht bekannt. Und er ist uns heute noch nicht bekannt. Aber das Geheimnis des vierten Tieres ist uns offenbart. Weil wir in dieser Zeit leben, weil wir es jetzt beschreiben, wissen können. Das Tier, das die ganze Erde frisst und zerstampft und zermalmt. Die ganze Weltherrschaft an sich reißt. Auf diese zerstörerische Art und Weise. Wir sind Augenzeugen davon. Wir wissen ja, das erste Tier war das babylonische Weltreich, von Daniel gesehen in dieser Vision, im Jahr 553 vor Christus. Herrschte noch das babylonische Weltreich. Dann 539 kam das medopersische Reich mit diesem gewaltigen Herrscher Kyros. Und es wurde das neue Weltreich. Und dann 336 vor Christus das griechische Reich mit diesem gewaltigen, explosiven Kriegsmann Alexander dem Großen. Und es verfiel dann rasch in vier Teile, bis dann das römische Weltreich auf die Bühne trat, so richtig im Jahre 40 mit Octavian, als er die ganze römische Herrschaft in seiner Person vereinigen konnte und sich zum Kaiser Augustus erklärte. Und dieses vierte Tier ist dieses römische Reich. Und es ist von seiner äußeren Form untergegangen, sagen wir. Aber nicht sein Geist. Nicht seine Philosophie, nicht seine Absicht. Die hat sich über Jahrhunderte im Hintergrund formiert. Und heute tritt es in ganzer Füllung, in ganzer Fülle auf vor den Augen dieser Welt. Und unmittelbar daraus wird der Antichrist kommen. Aber damit er öffentlich auftreten kann, der Antichrist, muss dieser zurückhaltende Umstand, wie wir in Vers 6 gelesen haben, zuerst aus dem Weg sein. Also jemand, einer, es ist ein männliches Pronomen, das gebraucht wird, muss zuerst aus der Mitte weg sein. Viele haben sich Gedanken gemacht, wer oder was das ist. Die Thessalonicher wussten es, Paulus hat sie darüber belehrt. Und ich bin sicher vom Zusammenhang her, von den grammatikalischen Gegebenheiten her, können auch wir es wissen. Es ist weitaus am wahrscheinlichsten, dass er den wahren Tempel Gottes meint. Naos, das Heiligtum, männlich im Griechischen. Und damit die Gläubigen, die Gemeinde, die zuerst aus der Mitte weg sein muss, durch die Entrückung. Und dann wird unmittelbar hereinstürzen die Offenbarung des Antichristen. Viele sagen ja, es ist der Geist Gottes gemeint, der aus der Mitte weg sein muss. Aber das passt nicht, weil Pneuma ist nun einfach nicht männlich, sondern Neutrum. Aber die Gemeinde, Ekklesia, ist auch nicht männlich. Aber Paulus spricht vom Tempel, der Antichrist missbrauchen wird. Und jetzt ist der wahre Tempel Gottes, die Wohnstätte Gottes in dieser Welt, sie ist die Gemeinde, die Gläubigen. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des lebendigen Gottes seid? Und wenn der aus dem Weg ist, dann wird es losbrechen. Dann wird in Kürze der Tag des Herrn da sein, weil der Antichrist offenbar werden wird. Vers 8 lese ich, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Ein anderer Ausdruck wieder für den Antichristen. Dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Es wird der Antichrist und sein Wirken gar nicht mehr beschrieben lange, sondern es wird nur noch beschrieben, wie er beseitigt wird. Er wird sofort auftreten nach der Entrückung. Und das Nächste, was Paulus sagt, Christus wird ihn mit dem Hauch seines Mundes beseitigen, wenn er als Messias und wahrer Friedefürst auf die Erde zurückkommen wird. Der Antichrist wird sich als Friedefürst ausgeben, wenn er auftritt. Er wird die ganze Welt beeindrucken mit seinen Ideen. Und es wird, alle werden sagen, wow, jetzt ist Friede und Sicherheit. Und dann zeigt er sein wahres Gesicht. Aber Christus ist der wahre Friedefürst. Jetzt müssen wir noch ganz kurz dieses wichtige griechische Wort für Wiederkunft genauer betrachten. Parousia, das in unserem Abschnitt dreimal gebraucht wird. Parousia bedeutet Wiederkunft, Ankunft oder das Kommen. Wörtlich heißt es neben uns oder mit uns oder unter uns sein. Parousia. Das Sein unter uns. Und zwar meint dieses Wort vom Griechischen her die beiden Phasen des Kommens oder des Daseins. Nämlich erstens, es braucht eine Vorbereitung, um an einem bestimmten Ort anzukommen. Was braucht es dazu? Die Anreise. Die Anreise. Und es meint den zweiten Aspekt, die Konsequenz, wenn jemand angereist ist, ist, dass er da ist. Dass er ankommt, angekommen ist an diesem Ort. Und jetzt verstehen wir, im Vers 9, da steht, ihn, gemeint ist der Antichrist, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt. Kommen, Parousia ist gebraucht. Die erfolgt aufgrund der Wirkung des Satans unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Und jetzt verstehen wir, was mit dem Kommen des Antichristus hier gemeint ist. Es ist die Vorbereitung bzw. das Kommen des Antichristen gemeint, um dann vor den Augen dieser Welt aufzutreten und da zu sein auf der Weltbühne. Und dieses Kommen oder diese Anreise erfolgt bereits unter der direkten Wirkung Satans, unter der Entfaltung aller betrügerischen und verführerischen Kräfte. Und das ist unsere Zeit, in der wir leben. Wo dieses Kommen des Antichristus vorbereitet wird, durch die direkte satanische Krafteinwirkung. Er hat noch nicht die volle Bühne, weil die Gemeinde noch da ist. Aber sein Kommen wird vorbereitet. Für die Christen aller Generationen war die Warnung vor Verführung sehr wichtig und aktuell. Aber noch nie war sie so wichtig wie heute für uns. Das muss uns bewusst werden. Das ist mein Anliegen, dass wir uns dessen bewusst sind. Nicht um uns zu fürchten, sondern um umso mehr uns zu bergen bei unserem Herrn. Und umso mehr näher mein Gott zu dir, in unserem Herzen zu singen, zu wollen. Und wir dürfen ganz sicher sein, das ist mir auch sehr wichtig geworden, kein Kind Gottes kann verführt werden, wenn es nicht in seinem Herzen oder in seinen Gedanken mehr und mehr Anlegepunkte für die dämonische Verführungskraft zulässt. Oder wenn das passiert, dass wir sofort realisieren, umkehren, Buße tun und zu unserem Heiland flüchten. Dort ist absolute Sicherheit. In Christus ist absolute Sicherheit. Und damit sind wir am Schluss und auch an der sichersten Abwehrstrategie. Es ist das Bleiben in Christus. Bleiben in seinem Wort, im Gehorsam zu seinem Wort. Bleiben in der Liebe zu ihm. Festhalten, ausharren. Und ich möchte das herrliche Beispiel dazu lesen, aus der Gemeinde von Philadelphia, Offenbarung 3. Wir haben mehrere traurige Entwicklungen gelesen. Aber die, umso herrlicher, die Situation in der Gemeinde in Philadelphia. Das war eine sehr eindrückliche, große Megachurch, Philadelphia. Nein, es war mit Sicherheit die kleinste aller dieser Gemeinden. Das steht in Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft. Und hast mein Wort bewahrt, oder befolgt heißt dieses Wort, und meinen Namen nicht verleugnet. Und im Vers 10 noch weiter, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, Philadelphia, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung oder der Heimsuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Trübsalzeit ist damit gemeint. Damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Und noch Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wie wollen wir das mitnehmen? Ja, festhalten, was wir haben. Nicht loslassen, nicht abweichen vom Glaubensgut der Bibel. Auch von unserem Willen, dem Herrn zu dienen, Gottes Willen umzusetzen. Festhalten an ihm, bleiben in ihm. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Offenbarung, die du uns gibst in deinem Wort, auch über unsere Zeit, in der wir stehen, dass du uns so deutlich zeigst. Es ist so wichtig zu wissen, wo wir stehen, mit was wir es zu tun haben, in welcher Umgebung wir uns befinden. Und umso wichtiger zu wissen, dass bei dir alle Zuflucht ist. Du bist unser Zufluchtsort. Du bist unsere Burg, Herr. In dir können wir uns bergen, und bis das Gewitter vorüber ist, wie der Psalmist es ausdrückt. Bei dir sind wir sicher, und wir danken dir für dein Wort, dass wir es festhalten dürfen. Herr, durch deine Gnade, durch deine Kraft, in uns selber ist nicht genügend Kraft, um wirklich festzubleiben. Aber wir dürfen zu dir kommen und dich bitten, Herr, halte uns getreu zu dir, halte uns treu und lass uns festhalten an dir. Stärke uns fortdauernd, wie Paulus den Ephesern schreibt. Andauernd lasst euch gestärkt werden. Im Herrn, wir danken dir, Heiland, dass du dazu hilfst, dass du auch unsere Kinder bewahren willst. Wir wissen, dass sie von vielen Kräften fortgezogen werden sollen. Aber du bist Sieger, du bist stärker, Herr. Und ich danke dir für jedes Geschwister, für jedes von uns. Und mögest uns ja weiter die Augen öffnen über deine Herrlichkeit, über deine Gnade, die du uns jeden Tag neu geben willst. Amen.
Dann singen wir doch miteinander das Lied 29. Der Herr bricht ein um Mitternacht. Lied 29. Ich möchte uns den erwähnten Abschnitt im 2. Timotheus 3 noch lesen. Wir stehen doch auf dazu. 2. Timotheus 3, Abvers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit die Menschen Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, Jesus, wir möchten dir danken, Herr, dass du das Wort bist. Danke, dass du uns das Wort offenbart hast in dir. Danke, dürfen wir es lesen und lässt uns nicht im Ungewissen. Auch gibst du uns das als Warnung auch, dass wir dürfen erkennen, in welcher Welt wir leben und dass wir eben an der Gefahr ausgesetzt sind, verführt zu werden. Ja, Herr, wir möchten nicht zweifeln daran, dass du uns kannst ausrüsten mit allem, was wir brauchen. Und danke dir, dass ja, wir dich dürfen haben als unseren Schutz und Schirm und Fels und Burg, wie du dich mit uns dich zeigst. Ja, wir möchten dir dich bitten, Herr, dass du uns Schutz gibst, dass du uns vorangehst, dass wir dürfen einfach auch vertrauensvoll auf dich schauen und einfach auch nicht müssen Angst haben, müssen verzagen in dieser Welt, dass wir dürfen ja, mit erhobenem Haupt dürfen vorwärts gehen. So danken wir dir, dass du mit uns kommst jetzt in dieser Woche, in den Tag heute auch. Schenk du Gemeinschaft, schenk du auch deinen Segen in dem heutigen Sonntag. Amen. Amen.